Eier, Likör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eierlikör und Jugendhilfe. Wir hoffen, es geht euch gut. Wir sind gut wieder dabei mit einem neuen Thema, was wir euch noch schuldig gewesen sind. Nämlich haben wir ja in Folge 10 schon über Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung gesprochen und hatten damals ein bisschen das Thema Schutzkonzepte, also so diese institutionelle Perspektive ausgeklammert, und das wollen wir heute nachholen. Und wenn ich von wir spreche, dann bin natürlich nicht nur ich dabei, sondern auch wie immer Olli und Jana. Hallo.
Hallo.
Hallo, guten Tag.
Aber vorab haben wir, glaube ich, noch so ein paar Infos und Werbeblöcke, die wir noch einschieben wollen, oder?
Ja, ich will nicht nur werben heute für natürlich den Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag, an dem wir... Es wird jetzt eine kleine Dauerwerbesendung, oder? So schlimm wird es vielleicht nicht.
Ja, ihr habt ja letztes Mal schon gehört, dass da so ein paar Veranstaltungen sind, wo wir dabei sind. Und eine, die wir schon angekündigt haben, wo wir auch noch in ganz besonderer Weise als Podcast-Team auftreten werden. Heute werdet ihr also Werbung bekommen für Schutzkonzepte. Und warum das nicht nur lästiger Aufwand ist, der dann irgendwo im Regal verschwinden soll, sondern auch ein bisschen Werbung für den Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag und die Veranstaltung, wo wir sind. Eine können wir, glaube ich, schon ankündigen. Jana, willst du mal was erzählen, was am letzten Tag des THTs, also an dem Donnerstag, 15. Mai, am Vormittag stattfindet?
Genau, da sind wir auf jeden Fall in Leipzig, hoffe ich.
Da ist ja am Abend vorher noch der Abend der Begegnung. Mal gucken, wie wir dann um 9.15 Uhr aussehen.
Genau, das verraten wir jetzt aber nicht, wie wir da aussehen. Wir sind ganz fit und munter für euch da und freuen uns, gemeinsam mit der AGJ beim Forum Berufseinstieg mitwirken zu dürfen. Und wir haben einen Live-Podcast, den wir vor Ort mit euch zusammen vorbereiten möchten. Das ist doch für uns Premiere und ich glaube ein bisschen aufregend, was da so passiert. Und wir würden euch vorab bitten, für diejenigen, die nicht da sein können, dass ihr uns Fragen zukommen lasst. Es geht natürlich vor allem um Berufseinstieg, aber wir freuen uns auch auf alle anderen Fragen und wir sind ganz gespannt, was ihr von uns wissen wollt. Und natürlich dürfen auch Live-Fragen eingebracht werden. Das werden wir so ein bisschen vorbereiten. Und es wird, glaube ich, ganz spannend, euch zu begegnen, gemeinsam das zu erarbeiten, was wir in der Podcast-Folge dann rüberbringen. Und ja, ich glaube, wir drei freuen uns drauf. Und wir sind noch bei anderen Podien, Foren dabei, genau, Olli und ich.
Jeden Tag, Dienstag, Mittwoch ist auch noch eine Veranstaltung, können wir vielleicht am Ende der heutigen Folge nochmal drauf verweisen. Also schon mal zu merken, Forum Berufseinstieg, Donnerstag, 15. Mai um 9.15 Uhr. Schickt uns gerne Fragen, die ihr zu diesem Thema habt. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch kennenzulernen. Das wird bestimmt sehr interessant. Also die Mai-Folge, für die, die da nicht dabei sind, die werdet ihr dann hören. Die ist dann im Idealfall, wenn technisch alles klappt, dann von da aufgenommen und genau. Heute,
wenn es nicht klappt, dann gibt es im Mai halt keine Folge. Dann
fällt es im Mai halt weg.
Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt.
Ich glaube, das wird cool. Also auch mal zu gucken, also die Leute noch mal kennenzulernen. Ein bisschen kriegen wir zwischendurch schon mal E-Mails oder ansprechen Leute an. Aber das ist natürlich schon mal für uns auch ganz, ganz cool, nochmal ein direktes Feedback von euch zu bekommen.
Nochmal auch unsere E-Mail-Adresse info@eierlikör-und-jugendhilfe.de.
Wunderbar. Schutzkonzepte. Mike, ja, Jana, ihr habt euch ja ganz intensiv wissenschaftlich
Guter Sprung, Olli.
Damit ja. beschäftigt.
Und erstmal schön schieben irgendwie, dass wir das hier beantworten sollen. Weil das ist so eine Killerfrage, ne? Was ist ein Schutzkonzept, Jana? Die leite ich mal ganz elegant an dich weiter. Also ich hatte gerade nur vielleicht vorab gedacht, es ist ja sowohl, finde ich, ein Ergebnis, als auch irgendwie ein Prozess.
Genau. Und der Prozess bezieht sich ja vor allem auf eine Risiko- und Potenzialanalyse, die unterschiedlich aussehen kann. Und dann ist es eben ganz, ganz wichtig, dass es eine Haltung und eine Kultur ist und ein Schutzkonzept nicht ein Konzept ist, was in der Schublade oder in einem Ordner landen soll und sich danach keiner mehr anguckt. Deswegen geht's weiter mit Werbung. Ich möchte ganz stark für Schutzkonzepte und für Schutzkonzepte-Prozesse, so wie es vielleicht besser sogar heißt, mich einsetzen und sagen, ey, lasst uns das anschauen, egal wie und egal wo, aber es ist immer wichtig und im Interesse der Kinder und Jugendlichen, dass wir uns für den Schutz an der Stelle sehr stark machen.
Vielleicht noch einen Gedanken, der anknüpft an den Teaser von vorhin zu unserer Folge 10. das hat ja ganz viel mit Kinderschutz zu tun. Und ich glaube, das ist immer wichtig, das zu betonen, dass gerade Kinder ja eben auch in Institutionen, ne, zum Beispiel eben der Kinder- und Jugendhilfe, gut sich bewegen können sollen, gut aufwachsen, sich gut entwickeln können und eben geschützt aufwachsen sollen. Und das doch ist einfach nochmal eine gestiegene Sensibilität dafür, dass eben auch da, gibt es viele Beispiele aus der Vergangenheit, eben auch Übergriffe passiert sind und so weiter. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir uns damit jetzt heute nochmal gesondert beschäftigen, weil das schon auch komplex ist und manchmal, wie du schon sagst, manchmal so ein bisschen, ich weiß gar nicht warum, obwohl ich habe vielleicht Ideen, warum das so ein bisschen manchmal so langweilig rüberkommt oder Institutionen sagen, ach, jetzt müssen wir das auch noch machen. Aber es, ich sag mal, es bringt ja auch nichts, wenn man das in der Schublade liegen hat, sondern es sollte ja schon irgendwie gelebte Alltagspraxis sein. Und da können wir vielleicht mal darüber diskutieren, wie man das auch ein bisschen wahrscheinlicher machen kann. Ne?
Ich glaube, ein bisschen ist das auch so ein Marketingproblem, weil wenn man überlegt, wie diese Schutzkonzepte jetzt aus der Trägerperspektive zu den Trägern gekommen sind, dann war das ja erstmal so ein gesetzlicher Auftrag und so die Pflicht, ihr müsst jetzt ein Schutzkonzept haben und entwickeln. Und ich glaube, das ist schon der komplett falsche Ansatz, weil dann ist es wirklich so, dass es, man schreibt es dann irgendwie auf, dann landet es wirklich in dem Schrank. Und das eher als Prozess zu verstehen und auch als Chance. Also das ist sozusagen natürlich auf der einen Seite darum geht, Dinge zu verhindern beziehungsweise Dinge und Momente im Alltag zu reflektieren, wo Dinge schiefgehen können, aber auf der anderen Seite natürlich auch Partizipationsrechte mit zu ermöglichen. Also sozusagen ein umfassendes Konzept von Kinderschutz. Und da ist dann natürlich auch, wenn das ein Träger verstanden hat, oder auch ein Team, dann ist das ja was extrem Lebendiges, so, ne, wo man immer dran weiterarbeiten kann und dann tatsächlich auch das Gefühl hat, das ist jetzt nicht nur was wir brauchen, sondern das ist was extrem großen Mehrwert für uns hat. Aber auch bei uns steht es auch im Schrank und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, ne, in Fortbildungen oder nochmal zu gucken, gibt es neue Momente und auch immer mit den dann jeweils wechselnden Adressaten auch nochmal zu gucken, ob es noch Punkte gibt, die man vielleicht nochmal aufgreifen kann.
Ich denke ja immer zum Beispiel, Olli, vielleicht wäre das nochmal sinnvoll, dass wir supervisorisch darauf schauen, warum das in eurem Schub oder in eurem Schrank gelandet ist. Also wie kann man das eigentlich auch durch Supervision zum Beispiel total gut beleben? Da ist Supervision eine gute Chance, nicht nur für das jetzt, um das mit Leben zu füllen, weil ich glaube, dieses Konzept an sich, das ist auch erstmal ein bisschen dröge. Aber es geht um unsere Kinder und Jugendlichen und das dürfen wir nicht vergessen.
Jetzt strapazierst du den Werbeblock aber ein bisschen aus. Machst du zufällig nicht auch sogar Supervision?
Ja, das wird langsam.
Also langsam müssen wir es doch
aber ist ein
deutlicher
Punkt.
Kennzeichen. Ja. Ja, auf jeden Fall wichtiger Punkt, ja. Spaß beiseite.
Lass uns mal ganz vorne anfangen. Was ist ein Schutzkonzept? Also was gehört da rein? Wie ist dieser Prozess des Werdens eines Schutzkonzeptes zu verstehen? Und wie geht es dann eigentlich weiter, wenn man, ich sag mal so, die erste Version abgeschlossen hat, wann brauchst du eine Neuauflage, beziehungsweise was merkt man im Alltag dann? Woran merken die jungen Leute, dass es ein Schutzkonzept in der Einrichtung gibt?
Also erstmal braucht es ja die Initiierung, die jetzt gerade durch das Gesetz irgendwie stattgefunden hat, dass es überhaupt sowas braucht. Und dann wird erstmal in einer Organisation geschaut, wer ist überhaupt dafür zuständig. Also wenn wir jetzt in der Kinder- und Jugendhilfe sind, ob es stationär ambulant ist, irgendwer muss sich damit beschäftigen. Und da ist ja schon die Frage, macht das jetzt einfach die Leitung, weil die sowas, so eine Aufgabe inne hat? Oder wer kann das noch machen? Oder kann das nicht aus dem Team heraus gemeinsam entwickelt werden? Oder gerade die Risiko- und Potenzialanalyse, inwieweit kann man sich das zum Beispiel aufteilen und wer kann welche Aufgabe übernehmen, sodass man da eben eine gute Risiko- und Potenzialanalyse anfangen kann, beginnen kann und das Ganze, ja, ich glaube, es braucht auch erstmal die Motivation und die Einsicht, warum wir das brauchen. Also,
würdet ihr sagen, dass man auch Kinder und Jugendliche beteiligen kann?
Das hatte ich mich nämlich gerade bei eurem Schutzkonzept gefragt, weil du sagtest, das steht bei euch im Schrank. Also wie war das denn bei euch in der Entwicklung? Also ich habe jetzt selber noch keins in der Praxis entwickelt. Jan und ich haben das ja vor allen Dingen viel jetzt über unser Forschungsprojekt auch vorbereitet und so weiter. Aber das fand ich jetzt nochmal spannend aus der Praxis. So, wie war das denn bei euch? Wurden bei euch die Kinder und Jugendlichen beteiligt oder habt ihr das irgendwie selber?
Unterschiedlich. Also wir haben sozusagen ein trägerübergreifendes Rahmenschutzkonzept, kann man vielleicht dazu sagen. Und wir haben für die einzelnen Bereiche.
Das ist der richtige Begriff, den wir auch in der Wissenschaft verwenden.
Heißt das so? Ja, okay. Ich habe mich in der Wissenschaft noch nicht mehr beschäftigt, aber das ist ja schon mal gut. Und wir haben dann für die jeweiligen einzelnen Bereiche nochmal individuelle, wo dann die Teams sozusagen auch unterschiedlich in ihrer Einrichtung gearbeitet haben. Und da weiß ich, für die offene Kinder- und Jugendarbeit, da wurde so in einer Einrichtung zum Beispiel eine Ampel entwickelt und die wurde gemeinsam mit den Jugendlichen entwickelt und da sind auch Themen aufgenommen worden, die denen wichtig waren, weil es natürlich nicht nur darum geht, dass jetzt Fachkräfte also dass Kinder vor Fachkräften geschützt werden müssen, sondern ja auch Kinder und Jugendliche untereinander. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, da manchmal so ein bisschen, irgendwie denkt man immer, okay, wir brauchen jetzt ein Schutzkonzept, damit nicht irgendwie Übergriffe von Mitarbeitenden da passieren oder irgendwelche Situationen. Und da waren die jungen Leute auf jeden Fall mit einbezogen. Und da wurden auch dann so Sachen aufgenommen, um es mal ein bisschen praktisch zu machen, Nähe, Distanz, in welcher Sprache unterhalten wir uns eigentlich miteinander, wie gehen wir mit Konflikten um. Also es fängt ja nicht erst da an, wo tatsächlich dann irgendein, ich sag mal, psychisch, körperlich massiver Übergriff da ist. Genau, also Beteiligung, glaube ich, ist da schon wichtig und es geht ja auch dann darum, dass das, was dann dabei entwickelt wird, was weiß ich, in irgendwie in Beschwerdewege oder in der Einrichtung zum Beispiel, von der ich eben gesprochen habe, gibt es jetzt einen Briefkasten, wo man sich hinwenden kann. Die haben da auch die Möglichkeit, wenn da in der Einrichtung mit der Leitung irgendwas ist, beim Träger noch jemanden gesondert zu erreichen. Also die haben meine Kontaktdaten und können mich dann erreichen, wenn da innerhalb der Einrichtung was ist und solche Dinge mit zu reflektieren. So haben wir das da in dem Fall gemacht.
Also bei uns in dem Forschungsprojekt ging es ja nochmal so um inklusive Schutzkonzeptentwicklung. Da hatten wir ja auch eine kleine Gruppe an jungen Menschen, mit denen wir dann ja auch nochmal gesprochen haben, was denen wichtig ist. Da ging es auch tatsächlich um solche Dinge, ne? Also jetzt nur aus der Forscherperspektive eher, dass sie gesagt haben, ich möchte irgendwie über mein Zimmer bestimmen können, wer hier reinkommt. Ich möchte irgendwie, dass man nicht durch die Fenster gucken kann, wenn ich mich umziehe und solche Dinge. Und dass es auch akzeptiert wird, dass auch wenn angeklopft wird, trotzdem erstmal gewartet wird, bis ich auch sage, okay, es ist okay, wenn jemand reinkommt. Das waren so kleine basale Sachen. Und da haben wir das auch aus, also in so einem Forschungsprojekt auch so ein bisschen, ne, dass die Kinder und Jugendlichen sich beteiligen konnten, was ich auch ganz wichtig finde, weil ich meine, die leben ja nun mal da und um die geht's ja auch und letztendlich soll ja so eine ganze Einrichtung das ja auch mittragen, so ein Konzept, ne?
Und ich glaube, diesen Perspektivwechsel bekommst du ja auch nur hin, wenn du sie selber hörst. Also ja. Gerade diese Frage mit diesem Zimmer und diesem Schutzraum Zimmer, das ist ja was, das immer wieder irgendwo auftaucht, auch bei den CareLeaverInnen, die betonen das ja auch immer oder auch wenn die jungen Menschen mit Behinderungen, die sich ja jetzt zusammengeschlossen haben vor ein paar Jahren, ihre Forderungen, da ist das auch mit drin. Ich glaube schon, dass es da ganz viele Punkte gibt, die man partizipativ machen kann. Und dann wird es auch ein Prozess. Ne? Also dann hat es auch eine Qualität, dass man sagt, okay, lass uns da nochmal drauf gucken. Welche Sachen sind jetzt so, dass die immer bekannt sein müssen? Welche Sachen können vielleicht auch einfach, also ich sag mal, das ist jetzt so ein bisschen plakativ gesagt, dass das nur im Schrank steht. Ne? Also das Papier, auf dem es steht, ja, das liegt da im Schrank. Aber ich sag mal, die Instrumente, die da drin sind und die Wege, da habe ich schon das Gefühl, dass die gelebt werden. Aber es muss, glaube ich, ganz individuell und je spezifischer, umso besser. Also wenn wir zum Beispiel überlegen, wenn wir zum Beispiel Jugendfreizeiten haben, da gibt es natürlich nochmal ganz andere Themen als jetzt zum Beispiel in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Mit Übernachtung und. Da sind, glaube ich, schon, das sind, glaube ich, schon Themen, also wo man sozusagen in dem pädagogischen Alltag guckt, wo sind eigentlich Momente, wo es zu Gefährdungssituationen kommen kann, unterschiedlicher Art. Das ist so verstehe ich das. Und dann zu gucken, wie können wir die möglichst verhindern durch verschiedene Dinge. Also ein Beispiel zum Beispiel bei Jugendfreizeit, wenn da jemand irgendwie, was weiß ich, ärztlich, erste-hilfemäßig versorgt werden muss oder sowas, muss dann wirklich der Fuß, der da bearbeitet wird und Pflaster drauf gemacht wird, auf dem Schoß der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters liegen? Kann ich nicht da lieber noch einen Stuhl hinzuziehen und noch eine zweite Fachkraft oder sowas, dass man da irgendwie guckt, dass das für alle angenehm ist, da eben sagen, ich mache jetzt eben dieses, ist das für dich in Ordnung, auch fragen. Ich glaube, dass das eine extrem hohe Qualität hat, auch in der Haltung der Leute, die das dann nutzen sollen.
Und ich glaube, es geht ganz viel um Haltung an der Stelle. Also es ist nicht jetzt, das Schutzkonzept ist nicht ein Ding, was im Schrank steht, sondern es muss einfach mit Leben gefüllt werden. Und das ist eben ganz entscheidend, dass alle daran mitwirken und dass alle irgendwie mitentscheiden. Und ich glaube, was gerade in der Beteiligungsperspektive auch deutlich wird, ist, wenn ich sage, hey, können wir mal darüber sprechen, was ihr hier braucht, um euch sicher zu fühlen, ist, dass man einfach mal über ein Thema spricht, was ja sonst einfach sehr tabuisiert ist. Und dadurch schafft man einfach den Ort, die Möglichkeiten, dass man Kindern und Jugendlichen sagt, hier, wir sind für euch da, wenn es irgendwo ja für euch nicht gut ist, wenn ihr könnt es hier thematisieren, ihr wisst, es gibt einfach Sicherheit für Kinder und Jugendliche und darum soll es gehen. Und das ist ja nicht nur jetzt in der Jugendhilfe. Einige von euch sind bestimmt auch im Sport oder Ähnlichem aktiv, da ist das auch ein Riesenthema. Und da braucht es auch Schutzkonzepte. Und das ist auch wichtig, dass gerade auch Ehrenamtliche dafür sensibilisiert werden, dass es um Kinderschutz geht und um Kinder, die einfach Hilfe brauchen, dass man denen ein bisschen mehr den Raum schafft. Ey, ihr könnt euch hier an uns auch wenden, wir sind ansprechbar oder wir wissen, an wen es eigentlich gehen kann. So ein bisschen geht es darum, Sicherheit zu schaffen und einfach den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, wir sehen euch trotzdem, weil Kinder brauchen ganz oft so viel Zeit, wenn irgendwas ist an Gewalterfahrungen, sich zu öffnen. Und das soll einfach ja auch nicht, sie müssen sich nicht 7-mal äußern, bevor es gesehen wird, sondern es reicht eigentlich, wenn es einmal gesagt wird, dann müssen wir als, egal welches pädagogisches Personal, das wahrnehmen und darauf reagieren.
Und da muss man vielleicht, wollte ich nicht unterbrechen, Mike, aber da muss man, glaube ich, auch dann gucken, um wen geht's da, ne? Also, sag mal, so wie ihr zum Beispiel geguckt habt, junge Menschen mit Behinderung, die vielleicht nochmal besondere Bedarfe haben oder wo auch nochmal eine besondere Nähe einfach in dem Handlungsfeld angelegt ist, weil es da vielleicht pflegerische Aspekte gibt oder vielleicht gibt es da auch unter den jungen Menschen durchaus mal Situationen, wo es einem schwerer fällt zu reflektieren, da bin ich jetzt jemandem zu nahe gekommen, untereinander der Adressaten und so weiter. Bei Jugendlichen ist es auch nochmal eine ganz andere Ebene. Das ist, glaube ich, auch nochmal was, das ist nicht einfach was, was ich jetzt wie so eine Schablone da drüber legen kann, sondern was sehr individuell ist. Aber Mike, du hast gerade so versucht zu starten und ich bin dazwischen.
Alles gut. Ich habe jetzt gerade noch mal so gedacht, dass es natürlich auch, also ich habe mich gerade so ein bisschen daran gestoßen, dass man sagt, ja, das steht bei uns im Schrank oder es kommt so ein bisschen so negativ rüber, als wäre hätte das keinen Wert. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Jana, ein großer Vorteil, sich einfach überhaupt auf diesen Prozess einzulassen, ist, dass man es mal transparent macht und mal auch, deswegen finde ich auch diese Risikopotenzialanalyse so wichtig, wie zu gucken, einrichtungsspezifisch zu gucken, was gibt's denn bei uns eigentlich, weil das scheint ja auch überall ein bisschen unterschiedlich zu sein. Und das ist, glaube ich, schon wert, auch für Kinder und Jugendliche, dass sie vielleicht merken, okay, hier gibt es diesen Raum, dass wir darüber sprechen. So, auch wenn das vielleicht dann wirklich im Alltag, manchmal gibt es dann vielleicht auch Phasen, wo ne, alles auch irgendwie gut läuft, aber man hat das Gefühl, es wurde geöffnet quasi, dass man darüber sprechen kann. Also gerade, wo du auch sagtest, Thema Sport, kann ich mich noch erinnern, dass wenn ich also damals im Fußballverein war, dass der Trainer und so einfach reingekommen ist oder auch der Sportlehrer, ohne anzuklopfen. Und da habe ich gerade gesagt, ist das eigentlich okay oder muss man eigentlich darüber sprechen? So, das sind so banale, kleine Sachen. Aber ich glaube, dass Kinder und Jugendliche sich dann auch erst anfangen, richtig Gedanken darüber zu machen, wenn man es einfach mal öffnet und rahmt und auch konzeptionell irgendwie verankert, habe ich gerade so gedacht. Und was du sagtest, Olli, dass es ja auch je nach Arbeitsfeld ja unterschiedlich sein kann. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass wir in der Beratungsstelle auch so ein Beschwerdemanagement gemacht haben, weil da siehst du ja gar nichts. Also im stationären Alltag, klar, gibt es auch Möglichkeiten, dass man es nicht mitbekommt, aber das ist nochmal ein anderes Setting. Aber in einer Beratung zum Beispiel, wenn du da im 1:1 mit einer Beratungsperson bist, wo kriege ich denn nachher die Möglichkeit, mich zu beschweren oder irgendwie was mitzuteilen? Ne? Da muss man schon wirklich das auch smart irgendwie machen mit irgendwie Ampelsystem oder Beschwerdebriefkasten oder was weiß ich. Also da muss man ja auch gut gucken, dass man dann auch entsprechende Wege schafft. Ne?
Und jetzt bin ich doch wieder beim Thema Supervision.
Du bist auch hartnäckig, ne?
Das ist, weil ich da gerade dran denke, zum Beispiel gibt es in Supervisionsprozesse auch, dass Leute berichten, dass sie das als übergriffig fanden, was da so passiert ist. Und auch da gibt es eigentlich gar kein genaues Schutzkonzept. Und da bin ich jetzt gerade kritisch, weil ich denke, ich habe gar keine gute Beschwerdemöglichkeiten, wenn man nicht mit mir klarkommt. Also da müsste man eigentlich immer in jedem Bereich nochmal hingucken, wie kann ich Leuten die Option geben, dass sie sich melden, beschweren, öffnen können. Und da muss eigentlich jede pädagogisch handelnde Person gut hinschauen, wie gestalte ich das eigentlich. Und das hat ja auch was mit Macht abgeben zu tun, aber es hat auch einfach was damit zu tun, dass wir unsere Adressatinnen befähigen.
Was, glaube ich, auch nochmal ganz gut passt, das ist ja auch sozusagen so ein gesetzlicher Prozess, der sich in diese Richtung entwickelt hat. Also wenn wir uns so die SGB-8-Reform angucken, ne, also die Frage von Ombudsstellen, wo man sich beschweren kann, nochmal die Stärkung von Selbstvertretungen und so weiter, das geht ja alles in diese Richtung. Und ich habe schon das Gefühl, dass sehr viele sich da auf den Weg machen. Also hier in Nordrhein-Westfalen kriege ich das bei den Schulen mit, die sozusagen für sich jetzt auch dabei sind, Schutzkonzepte zu entwickeln, die dann aber auch zum Beispiel vorsehen, also wir als Träger machen zum Beispiel auch so Veranstaltungen für Schulklassen bei uns im Jugendzentrum zur Nähe und Distanz mit verschiedenen Möglichkeiten, was ist noch okay, was nicht, wo kann ich mich hinwenden und so weiter, ohne Lehrkräfte, ohne Schule dann. Das ist Teil sozusagen dieses Schutzkonzeptes da. Auch Jugendämter, ne, die eigentlich durchaus auch ein Schutzkonzept benötigen. Auch da ist nochmal die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um? Wie transparent sind wir in unseren Entscheidungen? Also auch wenn es irgendwie um tatsächlich dann irgendwie vielleicht Gefährdungseinschätzungen geht, das transparent zu machen, das gehört ja alles mit dazu. Und ich glaube, da braucht es schon so einen Paradigmenwechsel hin zu so einer ja, beteiligungsorientierten, schutzzentrierten pädagogischen Arbeit. Also nicht, es ist ein notwendiges Übel, ja, sondern es steckt eine große Qualität da drin, das zu machen, sich auf den Weg zu machen.
Ja, absolut, vor allem, weil es ja in manchen Bereichen, wie jetzt gerade zum Beispiel bei einer Beratungsstelle, auch da gab es Rückmeldungen von, ja, man kann uns ja ansprechen, wenn irgendwas nicht okay war. Da denke ich mir so, ja gut, aber kannst du das wirklich? Finde ich schwierig. Also von daher auch für so eine gewisse Selbstverständlichkeit zu sorgen, dass das eigentlich normal sein sollte in der Kinder- und Jugendhilfe, egal in welchem Tätigkeitsfeld, zu sagen, es muss hier irgendwie Möglichkeit geben, auch sich zu beschweren und mit schwierigen Situationen umgehen zu können. Und ich glaube, das ist schon der Diskurs sehr wichtig, dass wir dafür mehr sensibilisieren auf jeden Fall.
Ich habe noch ein Beispiel, was ich gerne mitgeben mag.
Das ist gut. Ich finde, wir sind super in der Diskussion, aber wir sind an einigen Stellen noch so ein bisschen abstrakt geblieben.
Ich habe versucht, ein paar praktische Beispiele
anzubringen. Ja, super, auf jeden Fall.
Ich komme jetzt auch mit einem Beispiel eines sehr guten, sehr viel forschenden Kollegen von uns, der viel zu Schutzkonzepten auch gemacht hat. Und zwar waren wir auf einer Tagung und da hat Wolfgang Schröer sich oder das Beispiel vom Flugzeug geäußert. Ob er das jetzt erfunden hat oder nicht, das weiß ich nicht, aber ich traue ihm das durchaus zu. Und er hat das Beispiel vom Flugzeug genommen, dass wir in der Kinder- und Jugendhilfe losgeflogen sind ohne irgendwelche Schutzmechanismen. Und es fehlt uns eigentlich, wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir jetzt uns da oben in der Luft bewegen sollen und was wir tun sollen. Und wir sind jetzt gerade dabei zu schauen, dass wir irgendwie Sicherungen machen von uns, dass wir unsere Kinder und Jugendliche nochmal schützen vor Turbulenzen, die vielleicht auftreten können, dass wir auch sicher landen können. Und das wissen wir eigentlich alles noch gar nicht in der Kinder- und Jugendhilfe, wie wir gut damit umgehen. Und ich finde dieses Beispiel mit Schutzkonzepten sehr gut und sehr spannend, um damit nochmal irgendwie arbeiten zu können. Und wir können einfach schauen, dass wir gut in diesem Flugzeug gerade fliegen können. Und jeder von uns kann im Alltag da einen Beitrag leisten, wenn wir uns eben mit Schutzkonzepten, Schutzprozessen, also vielleicht sollten wir es wirklich eher Schutzprozesse nennen, anstatt Konzept. Konzept klingt einfach nach Papier, was geduldig ist.
Klingt so fertig, ne?
Ja, das ist auch so. Und ich sag mal, da gibt's ja auch vom öffentlichen Träger so eine gewisse Erwartung, ne? Wo ist denn euer Schutzkonzept? Oder letztens fragte mich jemand, kannst du uns mal dein Schutzkonzept zuschicken? Ja, kann ich machen. Aber was wollt ihr denn sehen? 25 Seiten, die wir da toll aufgeschrieben haben und so weiter.
Die habt ihr bestimmt ganz toll aufgeschrieben.
Das sagt ja gar nichts. Ja, ich sag mal, da gibt's natürlich im Internet auch viele Empfehlungen und so weiter. Manchmal gibt's auch so Schreibwerkstätten, habe ich jetzt schon gesehen, wo sich Leute treffen und gemeinsam dann an einem Schutzkonzept.
Das klingt spannend. Oder wer macht das
dann? Kann ich mir auch vorstellen, dass das auch durchaus zum Sinn sensibilisieren vielleicht schon geeignet ist, weiß ich nicht.
Schreib mir ein Schutzkonzept.
Schreib mir mal eben Schutzkonzept. Ich muss an den öffentlichen Trägern bis in 2 Wochen das schicken. Nimm dies auf, das auf.
Es könnte sogar sein, dass es gar nicht auffällt. Das ist das Erschreckende, ne?
Ja, wahrscheinlich fällt es nicht auf. Nee. Nein, aber das ist natürlich Schwachsinn, ne? Also, ich sag mal, aber zum Ideensammeln finde ich es gar nicht schlecht. Also sowohl im Internet ein bisschen zu gucken, was gibt's da, was sind Bereiche, wo man eigentlich drauf gucken könnte. Wie sind diese Ampeln so? Ne? Das darf man nicht übernehmen, weil das passt natürlich dann bei einem selber nicht. Ne? Und muss ganz individuell dann sein. Und es muss halt irgendwie so eine Fluidität haben, dass es beweglich bleibt. So. Und dann wirklich auch gelebt wird. Das war ja das, was du gesagt hast. So ein bisschen mit Blick auf die Uhr. Ihr wart ja jetzt in inklusiven Kontext. Und die Frage von inklusiven Schutzkonzepten, mit denen habt ihr euch ja ganz intensiv beschäftigt. Hier vor mir liegt so eine schöne Broschüre, die ihr gleich bestimmt auch noch bewerben werdet. Ja, was habt ihr da so für Erfahrungen oder für Befunde aus dem Projekt mitgenommen? Weil das ja nochmal spezieller ist, ne?
Total. Und gerade zu diesem Faktor der Risiko- und Potenzialanalyse das hat ja so Vorrang vor eigentlich der Schutzkonzepteerstellung. Da haben wir uns echt gefragt, wie sieht es eigentlich aus? Und wir haben aus verschiedenen Quellen dann das mal gebündelt, wie es aussehen müsste. Wir haben beobachtet ethnografisch, wir haben uns aber auch mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt, mit Fachkräften gesprochen und daraus eben gebündelt, wie eine gute Risiko- und Potenzialanalyse sein kann. Das bezieht sich jetzt auch auf die stationäre Jugendhilfe, was wir da entwickelt haben. Jetzt bin ich auch wieder bei Werbung, als ob ich so eine Werbetante wäre.
Aber du hast ja am Anfang gesagt, das wird eine Werbeveranstaltung.
Aber genau, also in dieser Broschüre ist es auf jeden Fall so, dass man Fragen beantworten kann und da ist es eben, das sind so Blöcke und ganz wichtig ist, nehmt euch nicht diese Broschüre vor und versucht sie in einem Tag abzuarbeiten, sondern schaut, was ihr gerade spannend findet. Das ist mehr eine Einladung, sich mit dem Prozess des Schutzes zu auseinanderzusetzen und darüber in Gespräch und Reflexion zu gehen. Und ich würde diese Broschüre so nutzen, dass ich vielleicht jedes Mal im Team einen Block durchspreche und mich damit dann auseinandersetze. Und das kann eben total hilfreich sein, um nochmal Schutzprozesse anders in den Blick zu nehmen, nochmal zu sensibilisieren und das eben einfach anzuregen als einen Prozess. Aber bitte überfordert euch damit.
Habt ihr da ein Beispiel mal, was da so in den Einrichtungen eine Rolle spielte? Also was so Situationen waren, die euch besonders interessiert haben?
Mike nickt.
Ja, ich nicke, weil da gab es natürlich viele, auch einige sehr verstörende, muss man sagen, auch was so die Haltung auch zur Inklusion anging. Aber ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Also die Fachkräfte haben sich da natürlich auch positiv geäußert, aber es war schon spannend, sich das nochmal anzuschauen. Also, was ich jetzt nochmal als Beispiel vielleicht interessant finde, ist das, was du, Olli, vorhin sagtest, dass es ja nicht nur darum geht, zu sagen, okay, wie werden denn Kinder so institutionsseitig geschützt, irgendwie vor den Fachkräften zum Beispiel, vor Übergriffen, sondern dass man eben auch hier stärker nochmal mitdenken muss, wie sind die Dynamiken zwischen den Kindern. Und das war ja insofern spannend, dass wir ja gar nicht wussten, welche Kinder dann eine Beeinträchtigung hatten, welche nicht. Gleichzeitig muss ich aber sagen, Jana wird mir da zustimmen, hat man natürlich schnell gemerkt, welche Dynamiken es da so gibt. Und das war schon so auch so eine Quintessenz, dass man das stärker mitdenken muss, dass diese Unterschiedlichkeit durch die unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder, auch wenn man natürlich immer sich ein bisschen schwer tut, das so zu markieren, ne, und zu sagen, okay, da ist aber jetzt jemand, die hat eine Beeinträchtigung, der die nicht oder hat eine andere Form von Beeinträchtigung. Aber dass das in der Interaktion zwischen den Kindern teilweise eine starke Rolle gespielt hat, ne? Also auch beim Spielen, dass dann gesagt wurde, nee, die, mit der spiele ich nicht, die kapiert ja eh nichts, weil die dumm ist oder sowas. Also,
das sind nicht deine Worte, das waren die Worte eines Kindes.
Natürlich,
ne?
Ja, so, aber das zeigt einfach nochmal, dass es ja auch nichts bringt, so zu tun, als gäbe es diese Sachen nicht. Also das bei so einem Schutzkonzept auch mitzudenken, dass Fachkräfte sensibilisiert werden, okay, wie kann ich denn solche Interaktionen auffangen und begleiten, weil das macht natürlich viel. Oder so Duschsituationen, wo dann ein Kind immer wieder gestört wurde von einem anderen Kind, was einfach diese Grenzen nicht verstanden hat, also kognitiv, also zwar irgendwie kam irgendwie nicht an, dass man das nicht macht, bei jemandem mit quasi in den Raum zu gehen, wenn der oder diejenige gerade duscht. Also es sind so Kleinigkeiten, die man dann da an der Stelle schon nochmal spezieller, ich glaube, mitdenken muss. Ne?
Was ich finde, bei den Beispielen, die du jetzt gesagt hast, da kann man super viel draus lernen für den pädagogischen Alltag so, ne? Und auch für die Rolle, wie gehen wir eigentlich miteinander um. Also das sind ja Alltagssituationen, die passieren ja, was weiß ich, den gesamten Tag über gibt es solche, ich sag mal, Grenzüberschreitungen. Und was da ja nochmal eine besondere Qualität hat bei euch, finde ich, ist ja dieses: Wie vorsätzlich ist das jetzt? Oder wie kann da jemand was für? Oder muss ich nicht auch sozusagen, natürlich ist eine Grenzüberschreitung eine Grenzüberschreitung und geht nicht, aber ich kann natürlich auch für Verständnis dafür werben, sozusagen auch den Perspektivwechsel zu machen, inwieweit kann jemand etwas für das Verhalten? Also zum Beispiel bei diesen Fußballspielen, finde ich, geht das absolut. Bei diesem mit dem Duschen ist es etwas schwieriger, ne, weil man da natürlich schon diesen sehr persönlichen Rahmen hat und auch sozusagen der Schutz des Duschenden, sag ich mal, der duschenden Person im Vordergrund steht. Aber da auch zu gucken, welche Rolle haben eigentlich die Mitarbeitenden in der, ja, ich sag mal, Moderation, Konfliktunterstützung, so diesem Miteinander. Das hat ja auch eine extrem demokratische Qualität, so, ne?
Ja, es geht ja auch um so ein organisationales Lernen. Es geht ja nicht darum, jemanden zu sagen, also auf jemanden mit dem Finger zu zeigen, zu sagen, aber du hast das aber jetzt falsch gemacht oder das war jetzt irgendwie, klar, grenzüberschreitend und schäm dich jetzt für immer oder was weiß ich. Also natürlich muss man solche Sachen ansprechen, aber es geht ja schon darum zu gucken, wie können wir gut hier miteinander leben und auch darauf hinweisen, was jetzt irgendwie nicht okay war und was schwierig war und so weiter. Also das finde ich, sehe ich auch nochmal, deshalb so dieser Begriff, so einen Schutzprozess quasi anzugehen und nicht nur ein fertiges Schutzkonzept, sondern wirklich auch miteinander lernen zu wollen, wie können gerade im inklusiven Kontext, das hat nochmal eine ganz andere Dynamik, wie können wir hier gut miteinander leben, dass es allen hier gut geht und das eher so das als Prozess zu sehen.
Und da auch wirklich dran zu bleiben, das als Prozess zu sehen und das ständig im Alltag einzuüben. Ne? Also in den Wohngruppen, wo ich war, da gab es teilweise das Ritual, wenn eine Fachkraft gegangen ist, dass alle die umarmt haben. Aber das wurde zum Thema gemacht und schon total gut besprochen. Da hat die Fachkraft dann irgendwie gesagt, ich gehe jetzt gleich, möchtest du noch eine Umarmung? Und dann haben die Kinder, konnten kommen oder nicht. Also es war so freigestellt, aber trotzdem findet ja Nähe statt. Aber es ist sehr freiwillig und das wird eben dadurch betont. So, jetzt kann man schon sagen, oh Gott, die haben Nähe. Also, aber Kinder brauchen ja Nähe.
Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass jetzt nicht irgendwie die ganze Nähe unterbunden wird. Ne?
Ja, das wäre auch.
Sondern es geht ja einfach um professionell reflexiven Umgang damit. Ne? Natürlich ist dann vielleicht eine Umarmung, gehört auch mal dazu. Oder jemanden auf die Schulter klopfen oder wie auch immer. Ne? Aber das halt reflektiert zu tun. Ne? Und das in einem Rahmen, wo nicht es Gefahr droht, irgendwie einseitig irgendwie fehlbesetzt zu sein. So, ne?
Genau, und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und deswegen Schutzprozesse statt Schutzkonzepte. Und das ist, glaube ich, total sinnvoll, das so zu betrachten und immer wieder im Alltag auch zu reflektieren, weil das in Ordnung. Auch die Kinder dann wieder, sind wir bei Beteiligung, ob es in der stationären Kinder- und Jugendhilfe ist, die Kinder zu fragen, was wünscht ihr euch in Bezug auf Nähe hier? Also das auch immer wieder aufzunehmen. Ist es okay für euch, wenn wir Schichtwechsel haben, dass ich dich umarme oder keine Ahnung, was wünscht ihr euch, dass ich aktiv nochmal auf dich zugehe? Hey, möchtest du eine Umarmung, bevor ich jetzt gleich gehe, sich dafür Zeit nehmen? Das haben wir nicht in der Kinder- und Jugendhilfe immer. Aber es geht um unsere Kinder und Jugendliche und ihr Wohlbefinden. Und das ist vorrangig zu betrachten.
Ja, und dann schließen wir doch wieder ab mit ein bisschen Werbung. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Olli oder ja, irgendjemand von euch hat es gerade gesagt, dass wir ja zwei schöne Broschüren entwickelt haben aus dem Projekt heraus, was natürlich primär auf inklusive Einrichtungen, stationäre Einrichtungen zugeschnitten ist, was aber, würde ich sagen, auch breit anwendbar ist auf andere Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Und wir packen euch die beiden Links in die Shownotes. Das ist nämlich einmal eine Broschüre zur Nutzung einer Risiko- und Potenzialanalyse mit verschiedenen Ebenen und einmal eine Broschüre, wo es um sogenannte Reflexionsmodule, wir haben es extra Reflexionsmodule und nicht Fortbildungsmodule genannt, weil es da schon nochmal eher darum geht, für Fachkräfte ein Angebot zu schaffen über verschiedene Tage mit verschiedenen Inhalten, die dann auch curricular aufgearbeitet sind, um genau diese Themen systematisch zu erfassen. Und in beiden Broschüren zieht sich letztendlich diese Struktur durch, dass wir quasi einmal diese Träger- und Organisationsebene haben, einmal die Einrichtungs- und Gruppenebene, das ist natürlich jetzt sehr spezifisch auf die stationären Einrichtungen, und dann die Ebene Fachkräfte und Professionalität und als letztes eben Adressatinnen und Interaktion, was ja genau an die Beispiele, die ich vorhin genannt habe, anknüpft, dass wir eben auch gucken, wie gehen die jungen Menschen untereinander miteinander um. Ich glaube, da haben wir ein ganz gutes Konzept entworfen, was wir dann auch in der Praxis, wo wir uns freuen würden, wenn das auch genutzt wird. Also die Links packen wir euch da auf jeden Fall in die Shownotes.
Zudem würde ich gerne noch darauf hinweisen, dass wir ja in diesem Forschungsprojekt gearbeitet haben. Und da muss man einfach kurz kritisch nochmal zu anmerken, dass die Forschungsreihe zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in pädagogischen Kontexten dreimal gelaufen ist. Das heißt, es gab drei Förderrunden und sie wurde nun eingestellt. Und wir sind nicht am Ende. Wir brauchen eigentlich noch viel, 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 viel mehr Forschung dazu. Nun gibt es Gott sei Dank vom UBSKM und DJI, also Deutschen Jugendinstitut und unabhängige Stelle gegen sexualisierte Kindesmissbrauch. Da gibt es jetzt die Initiative, dass es ein Zentrum zur Forschung zu sexualisierter Gewalt an Kinder und Jugendlichen gibt, um weiter Wissen und Expertise zu diesem Thema zu bündeln. Aber natürlich reicht das nicht aus. Und es wäre wichtig, dass wir zu diesem Thema auch weiter forschen dürfen. Dürfen wir nicht, meistens, leider. Also es ist wirklich ja kritisch, dass dafür keine Gelder zur Verfügung gestellt werden. Kinderschutz geht uns alle an und das ist gerade so ein bisschen schwierig einfach.
Mit Blick auf die Uhr nochmal einmal dieses UBSKM, also unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. So heißt das, das Amt ist bei der Bundesregierung, glaube ich, mit angesiedelt. Ja.
Kerstin Klaus ist es gerade.
Jetzt weiß ich noch. Deswegen auch die Beauftragte. Jetzt haben wir es rund. Und jetzt noch die zwei Werbeblocke nochmal für den DJT. Forum Berufseinstieg, Donnerstag, 15.05. Und da haben wir letzte Folge ja auch schon gesagt, dass wir noch zwei weitere Veranstaltungen haben, zumindest mit teilweise Beteiligung von uns. Das ist einmal an dem Dienstagabend um 17.15 Uhr, was zum Thema Demokratiebildung und Schulsozialarbeit, wo ich gemeinsam mit Kollegen aus Leipzig, aus der Schulsozialarbeit, vielleicht auch ein junger Mensch dabei, moderiert von Jana, ein Podium habe. Am Mittwoch ist etwas zu Kompetenzen pädagogischer Fachkräfte in der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe mit Karin Böllert, Wolfgang Schröer, Jana und mir und noch anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Sonderpädagogik und der Sozialpädagogik. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall, euch da irgendwo zu sehen. Sprecht uns gerne aktiv an, also direkt auf uns zukommen und sagen Hallo.
Wir haben auch richtig Lust auf Feedback von euch, deswegen ist es voll schön, da Leute zu treffen. Also ich freue mich da jetzt sehr drauf und ich muss zum Schluss noch meine Frage stellen.
Let's go, wir sind schon ganz gespannt.
Und so ein bisschen möchte ich dabei bleiben, dass Kinderschutz ja einfach was Unsicheres ist und bleiben wird. Wir werden da nie eine hundertprozentige Sicherheit haben. Aber trotzdem ist ja die Frage, wie können wir in unsicheren Situationen für uns für Sicherheit sorgen? Was kannst du da für dich tun, wenn du unsicher bist?
Ja, wir beantworten es ja nicht.
Wir beantworten es nicht, aber
wir haben ein paar Gedanken im Kopf. Aber die sind ganz unterschiedlich. Also
reicht, oder? Wir wollen jetzt gar nicht darauf eingehen.
Die sind vor allen Dingen.
Ihr dürft jetzt nicht mehr zuhören. Ich frage die gleich nochmal, wenn wir jetzt hier beendet haben.
Wir schalten jetzt aus und dann beantworten wir nochmal die Frage für uns, weil das eine gute Qualität hat, diese Frage eigentlich. Da kann man viel draus.
Haben die sonst nie Qualität?
Doch, aber das nochmal besonders, weil das ist ja schon echt, wenn ich irgendwo Angst habe oder irgendwo gefährdet bin, was gibt mir dann eigentlich Halt und Kraft? Ja, da habe ich eine Antwort drauf.
Damit beenden wir das für heute. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und wir freuen uns auf den DJT mit euch.
Genau.
Macht's gut.
Bis dahin.
Ciao.
Ciao.